Liebe Hannah. Eigentlich wollte ich nach Berlin reisen. Redaktionssitzung. Kleines Team. Mit dem Zug bis Frankfurt-Oder, dann umsteigen und weiter in die Hauptstadt. Immer diese Bauarbeiten. Ein heilloses Durcheinander. Wie dem auch sei, stieg ich rasch in den Zug, der laut Fahrplan schon auf Gleis 5 abfahrbereit auf mich wartete. Es musste schnell gehen, wie immer. Im Zug fand ich nach kurzer Zeit einen Platz. Viele Reisende konnte ich nicht zählen. Noch wunderte ich mich nicht. Ein kurzer, schriller Pfiff und der Zug setzte sich in Bewegung. Wir fuhren aus dem Bahnhof hinaus. Das Wetter war durchwachsen an diesem Tag. Die letzten leeren Industriehallen und vereinzelten Gründerzeithinterhöfe zogen vorbei und gingen langsam in das satte, hügelige Grün der eiszeitlichen Grundmoräne über.
Wir begrüßen Sie recht herzlich auf der Fahrt von Frankfurt-Oder nach Eberswalde. Aufgrund von Bauarbeiten findet auf dieser Strecke am Samstag, dem 22. Mai 2010, eingeschränkter Zugverkehr statt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Aushängen am jeweiligen Bahnsteig. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nächster Halt des Zuges ist Selomark.
Wie bitte? Eberswalde? Selomark? Falscher Zug! Ich habe doch eine wichtige Verabredung in Berlin. Das kann doch nicht wahr sein! Als der Zug in den Seeloer Bahnhof einfuhr, nahm ich schnell meine Tasche und mein Jackett und stieg aus. Eine Weile müsste ich wohl warten, um mit dem nächsten wieder nach Frankfurt zurückzufahren. So dachte ich mir. Ich sah die roten Lichter am Horizont verschwinden und suchte sofort einen Fahrplanaushang, den ich auf dem kleinen Bahnhof auch schnell fand. Aufgrund von Bauarbeiten, ja, finden in der Zeit vom, das weiß ich schon. Hier, Selomark, Frankfurt-Oder. Abfahrtzeit 20.54 Uhr. Was? Nein. Wie spät ist es jetzt? 12 Uhr mittags. Sehr schön. Ich setzte sofort einen Funkspruch mit meinem Taschentelefon ab. Liebe Hannah, sitze in der Pampa fest, schaffe es nicht in die Redaktion. Ihr kriegt das auch ohne mich hin. Liebe Grüße, Tom. Da ich nun schon hier festhing und noch einige viele Stunden Zeit hatte, nahm ich mir vor, die Umgebung zu erkunden. Ich verließ den kleinen Bahnhof und ging der alten Kopfsteinpflasterstraße nach. Selo, woher kennt man denn Selo? Fragte ich mich und lief direkt auf ein Museum zu, vor dem altes Kriegsgerät stand. Da dämmerte es mir. Die Schlacht um die Seeloer Höhen. Na klar, aber was war damals hier passiert? Ich beschloss, in die Gedenkstätte zu gehen und mich schlau zu machen. Die nette Kassiererin gab mir mein Ticket, diese kleinen grauen Abreißkärtchen von der Rolle. Ich ärgere mich jedes Mal, dass ich nie welche in der Tasche habe, in unterschiedlichen Farben. Beim nächsten Mal. Ich ging in die Ausstellung. Die Schlacht um die Seeloer Höhen war eine der größten zwischen der Roten Armee und der deutschen Wehrmacht und entscheidend für den Vormarsch der sowjetischen Truppen beim Sturm auf Berlin im April 1945. Im kleinen Kino der Gedenkstätte lief ein Dokufilm von 1994 zu den Ereignissen. Ich drehte noch eine Runde, stieg auf den Hügel mit dem Ehrenmal von Lew Jefimowitsch Kerbel und wanderte stadteinwärts. Während ich ins Stadtzentrum lief, kam ich an einem alten Backsteingebäude vorbei. Über der Eingangstür stand noch in alten Lettern geschrieben Postamt. Nur schien es das schon lange nicht mehr zu sein. Und dann, im Vorübergehen, sprang mir sein modernes Pendant auch schon ins Auge. Die Packstation. Bloß gut, dass da niemand mehr arbeiten muss. Nach kürzester Zeit gelangte ich in das Herz der Stadt. Der Marktplatz. Ein kleiner Anger davor und dann die restaurierte Stadtkirche. Wie ich las, erbaut nach den Plänen Karl Friedrich Schinkels in den Jahren 1830 bis 1832. Gut sieht sie aus. Es begann leicht zu regnen. Außerdem verspürte ich ein aufkommendes Hungergefühl. Dem wollte ich Abhilfe verschaffen. An der großen Kreuzung fand ich ein Lokal. Dort gab es auch eine Markise und der Wetterschutz war sichergestellt. Ich nahm an einem der Tische Platz und streckte meine Beine aus. Am Nachbartisch saß ein junges Pärchen. Später kamen noch zwei andere Gäste. Es blieb übersichtlich. Die Bedienung brachte mir die Karte und ich begann im ebenso übersichtlichen Angebot zu blättern. Ich hätte gern eine Soljanka und ein Alsterwasser. Bitte sehr, danke sehr. Gegenüber, auf der anderen Seite, stand ein altes großes Kaufhaus aus den 50er Jahren. Ganz schön imposant. Ich stellte mir eine lange Schlange wartender Hausfrauen mit Kittelschürzen und Dauerwellen oder Haarnetzen vor, die hofften, etwas Rares zu ergattern. Die Zeiten sind aber vorbei. Hier gibt es nichts mehr zu kaufen. Zeit für mich, weiter zu ziehen. Ich verließ Selo in Richtung Norden. Die Straße schlängelte sich durch die niedrigen Häuser hindurch und führte aus der Stadt hinaus nach Werbig. Ich schaute an einer Bushaltestelle, ob denn ein Bus in dieser Zeit fahren würde, aber ich hatte leider kein Glück. So ging ich zu Fuß. Auf meinem Weg sah ich gelbe Rapsfelder. Sie bedeckten die weite hügelige Landschaft, hier im südlichen Teil des Oderbruchs. Ich blickte nach Polen, irgendwo am Horizont die deutsch-polnische Grenze und die Stadt Küstrin, Kostrzyn, dort, wo die Warthe in die Oder fließt. Die Straße machte nach einer Weile einen Knick und ein Feldweg zweigte von ihr ab. Dort ging es zum Krugberg. Ich fand etwas. Auf dem gepflügten märkischen Acker lag ein Tierschädel. Ich überlegte einen Moment. Vermutlich von einem Reh. Die vorderen Zähne verraten es. Da kam ein richtiges Prärie-Feeling auf. Das war er, der wilde Osten. Ich ging aber weiter. Plötzlich sah ich auf dem Scheitel des Berges ein Ding, das sich deutlich von seiner Umgebung abgrenzte. Was war es? Ich ging näher und erkannte, dass es sich um eine Skulptur aus Edelstahl handelte. Aber warum? Auf einer flachen Steintafel konnte ich lesen, dass im Rahmen eines Bildhauersymposiums 1991 diese Skulptur von dem Berliner Aktionskünstler Ben Wargin aufgestellt wurde, als Zeichen für den Aufbau eines gemeinsamen Hauses Europa. Ich befand mich hier im Friedenswald. Es begann erneut leicht zu regnen und ich stellte mich unter die Skulptur. Nachdem der Regen wieder nachgelassen hatte, machte ich mich auf den Rückweg nach Selo. Ich legte eine Pause an einer Bushaltestelle auf halber Strecke ein. War ich doch schon gut zu Fuß unterwegs gewesen. In meiner Tasche hatte ich noch eine Tüte mit Keksen und etwas zu trinken. Und wieder konnte ich einen Panoramablick über die hügelige Landschaft genießen. Nur die Menschen in den vorbeifahrenden Autos schauten ein wenig ungläubig, hier jemanden in einer Bushaltestelle sitzen zu sehen. Wieder in Selo angelangt, erblickte ich ein sehr interessantes Haus. Es war offensichtlich in schönster Arbeiter- und Bauernmanier mit einer Wandbemalung versehen worden. Vielleicht war es mal ein Kindergarten oder ein anderes öffentliches Gebäude. Ich musste sofort an das Haus des Lehrers am Berliner Alexanderplatz denken. Für mich war das hier ab jetzt das Haus der Arbeit. Jetzt folgte ich der Allee in Richtung Süden, aus der Stadt hinaus. Es ging durch ein Blütenmeer von Wildpflanzen links und rechts des Weges, entlang an Wiesen und Feldern. Eine Fahrradfahrerin kam mir entgegen und grüßte mich. Das fand ich sehr freundlich und auch erstaunlich. Nach etwa 3 Kilometern gelangte ich in ein kleines Dorf, Friedersdorf. Mitten im Zentrum lag ein großer Dorfteich, um den sich einzelne Gehöfte gruppierten. Eine idyllische Szenerie. Mittlerweile war es Nachmittag geworden. Es regte sich sehr wenig in Friedersdorf. Ein älterer Herr saß vor seinem Haus. Er saß einfach nur da und schaute. Ich wurde beobachtet. Als Fremder eindeutig erkannt und mit dem schon bekannten märkischen Argwohn so lange nicht aus dem Auge gelassen, bis ich aus dem Blickwinkel verschwunden war. Und wieder dieses Westerngefühl. Auf der rechten Seite der Dorfstraße erblickte ich ein imposantes Gebäude, ein Speicher. Ich ging näher und stellte fest, dass es sich um einen Kunstspeicher handelte, also um eine Kultureinrichtung. Die Programmtafel kündigte für die nächste Zeit eine Ausstellung mit Objekten, Bildern und Fotografien eines Berliner Ateliers an. Des Weiteren sollte es Lesungen bekannter Ostprotagonisten wie Peter Ensikat, Ursula Karuseit und Chris Dörr geben. Ich kaufte ein Ticket am Empfang und schritt die alten knarrenden Holztreppen hinauf. Die Dauerausstellung zeigte Regionales und Historisches und wieder war ich hier allein. Aber das war ich mittlerweile gewöhnt. Ganze 5 Etagen zählte ich, bis ich oben ankam. Es wurde Zeit für eine Kaffeepause. Der Friedersdorfer Kunstspeicher besaß im Erdgeschoss ein rustikales Restaurant mit einer Terrasse im Freien. Dort nahm ich unter einem großen Sonnenschirm Platz. Wieder gab es einen guten Ausblick in die Natur und wieder war ich der einzige Gast. Eine unglaubliche Ruhe lag über dem Ort, als stünde die Zeit still. Ich bestellte eine Tasse Kaffee und ein Stück Pflaumenkuchen. Um mich herum hörte ich Vogelgezwitscher, leises Radiogedudel, Kirchenglocken. Der Duft aus der Küche zog über die Terrasse. In etwas Entfernung drehte sich behende ein Windrad und ich bestellte nach einer Weile eine zweite Tasse Kaffee. Ich genoss die ausgedehnte Pause. Von Zeit zu Zeit schaute ich etwas beunruhigt in den Himmel, da sich allmählich graue Wolken auftürmten. So beschloss ich, bald wieder den Weg nach Selo anzutreten. Wieder in Selo angelangt, begab ich mich auf die Suche nach einem Supermarkt, den ich schließlich am westlichen Rand der Stadt fand. Es war schon kurz vor Ladenschluss und ich besorgte mir noch etwas Reiseproviant für die Zugfahrt. Ich bezahlte an der Kasse, wünschte ein schönes Wochenende und machte mich auf den Rückweg zum Bahnhof am östlichen Rand von Selo. Also noch einmal quer durch das Städtchen. Ein paar Autos und skurrile Landmaschinen fuhren an mir vorbei. Wenig Menschen auf der Straße. Es begann langsam zu dämmern. Es war bereits nach 8 Uhr abends. Die untergehende Sonne tauchte alles in ein fast schon kitschiges, rötliches Licht. Mir gefiel es. Bald war ich wieder am Seloer Bahnhof und hatte immer noch Zeit. Also schaute ich mich auf dem Bahnhofsgelände um, stieg über Schienen und lugte in die verlassenen Gebäude und Schuppen. Wen sollte es auch stören? Ab und wann hielt ich Ausschau nach dem Zug. Dadurch würde er aber auch nicht früher kommen. Das Vergangene ist hier überall gegenwärtig und überall kann man den spröden märkischen Charme spüren. Oder auch nicht Charme. Hier bekäme das Oxymoron weniger ist mehr einen fast schon zynischen Unterton. Es hält hier nur wenige fest und die Menschen, die da sind, würden vielleicht lieber gar nicht da sein wollen, hier im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Es muss schon ein Zufall passieren, dass man nicht umhinkommt, sich mit dem Schönen, was da ist, zu beschäftigen. Es ist wohl das Unspektakuläre, das Natürliche, was es ausmacht. Langsam wird es dunkel. Die Bahnhofsuhr zeigt 10 vor 9. In der Ferne erscheinen die erlösenden Lichter des nahenden Zuges. Mein Tag in Selo geht zu Ende. Der Zug hält, ich nehme Tasche und Jackett und steige ein. Im Zug ein weiterer Fahrgast, der Lokführer, die Schaffnerin und ich. Es geht zurück nach Frankfurt-Oder. Dort bekam ich dankbarerweise noch einen Anschluss nach Berlin und traf dort später doch noch ein. Und damit du mir, liebe Hanna, meine Geschichte auch glaubst, habe ich dir diesen kleinen Brief geschrieben. Liebe Grüße, Tom. Aufgenommen am 28. Juni 2010.